Stell dir vor, es ist das Jahr 1939. Ein wirklich brillanter Archäologe steht in der flirrenden Hitze der Wüste und er verkündet der Welt voller Stolz, er habe gerade den ersten industriellen Hochofen der Menschheitsgeschichte gefunden.
Ein absoluter Meilenstein, damals jedenfalls.
Genau. Er nennt es das Pittsburgh des alten Palästinas, also ein antikes Industriezentrum von König Salomo. Die Fachwelt jubelt, die Geschichtsbücher werden gedruckt.
Ja. Und dann?
Und dann, also fast 25 Jahre später, muss genau dieser Archäologe zugeben, dass er sich eigentlich nur eine Ansammlung von Löchern angesehen hat.
Löcher, in denen, naja, schlicht und ergreifend ein paar Holzbalken verrottet waren.
Richtig. Willkommen in der chaotischen, sich ständig wandelnden Welt der biblischen Archäologie.
Es ist wirklich faszinierend, wie schnell etwas vom absoluten, in Stein gemeifelten historischen Fakt zu einer, amüsanten Fußnote der Wissenschaftsgeschichte werden kann.
Total.
Wir betrachten die Erforschung der antiken Vergangenheit oft so, als wäre sie Mathematik. Also wo eins und eins immer zwei ergibt.
Das denkt man ja auch, wenn man Doku schaut.
Eben. Aber in der Realität arbeiten wir fast immer mit einem extrem unvollständigen Puzzle. Wir haben ein winziges, oft stark beschädigtes Teilchen in der Hand.
Mhm.
Und wir versuchen verzweifelt, das Motiv auf der Schachtel zu erraten, die wir, naja, nie gesehen haben.
Das ist eigentlich der perfekte Startschuss für unsere heutige Recherche. Wenn du es liebst, hinter die Kulissen der Geschichte zu blicken, dann bist du hier richtig.
Absolut.
Wenn du Aha-Momente suchst und verstehen willst, wie historisches Wissen überhaupt erst entsteht, dann schnall dich an.
Unsere Quellen für heute sind nämlich wirklich besonders. Es sind die Vorlesungsaufzeichnungen von Dr. Robert Van Noy über die Geschichte des Alten Testaments.
Und eben die biblische Archäologie. Wir wollen heute herausfinden, warum die Spurensuche im Sand so oft in die Irre führt.
Und wie extrem subjektiv das Graben im Dreck eigentlich wirklich ist.
Oh ja, und wie ein paar alte Tontafeln plötzlich eine jahrzehntelange akademische Feder auf den Kopf stellen konnten.
Um wirklich zu begreifen, wie vorläufig unser Wissen ist, müssen wir uns diesen angeblichen Hochofen nochmal genauer ansehen.
Der Fall der wandelbaren Kupfermine.
Ganz genau. Das ist ein absoluter Klassiker in den Archäologieseminaren. Nelson Gluck, also der Archäologe aus deiner Einleitung, suchte eigentlich nach Ezion Geber.
Dem Hafen, richtig.
Ja, dem berühmten Seehafen von König Salomo aus dem ersten Buch der Könige. Aber einen Hafen fand er nicht.
Stattdessen stößt er im Arabattal auf dieses Gebäude.
Mit diesen zwei Reihen von völlig auffälligen Löchern in den Mauern.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln. Er sieht ein Gebäude mit Löchern. Wie kommt man von Loch in der Wand auf Pittsburgh der Antike?
Naja, Glück hat die Geografie kombiniert. Das Gebäude stand genau in der Einflugsschneise dieser extrem starken Nordwinde.
Die durch dieses Tal fegen, oder?
Genau. Er baute daraufhin die Hypothese auf, dass diese Löcher ein geniales, natürliches Belüftungssystem waren. Also quasi ein Windkanal.
Ah, verstehe.
Ein Windkanal, der die Wüstenwinde einfing, um das Feuer für die Kupferschmelze extrem heiß werden zu lassen. Das klang unglaublich plausibel.
Es war ja auch eine brillante Theorie.
Total. Er veröffentlichte sie 1939 und sie wurde sofort zum Standardwissen. Salomo war plötzlich nicht nur König, sondern ein antiker Kupfertycoon.
Das ist ja so, als würde man, also stell dir vor, in 2000 Jahren ein Smartphone ausgraben.
Okay.
Man sieht sich die flache, rechteckige Form an. Und weil man es in den Überresten einer alten Küche findet, behauptet man, es sei ein extrem hochwertiges Schneidebrett für Gemüse.
Es ist ein toller Vergleich.
Es macht im ersten Moment total Sinn, bis man halt herausfindet, was es wirklich ist. Und dieser Rückzieher von Glück, der kam ja dann 1975.
Richtig. Über zwei Jahrzehnte später musste er in einem neuen Artikel seine eigene Glanzleistung komplett demontieren.
Das muss wehgetan haben.
Oh ja. Andere Ausgrabungen im Nahen Osten hatten nämlich in der Zwischenzeit gezeigt, dass diese Löcher in den Wänden eine ganz typische architektonische Technik waren.
Also einfach nur Bauweise.
Genau. Da steckten schlichtweg hölzerne Querbalken drin, die der Mauer Stabilität geben sollten. Die waren über die Jahrtausende einfach verrottet oder verbrannt.
Und übrig blieben nur die Löcher.
Exakt. Kupfer wurde dort in der Gegend zwar verarbeitet, aber nicht in so einem gigantischen Hochofen, sondern ganz primitiv in kleinen Keramiktiegeln über Holzkohlefeuern.
Ein harter Absturz für das Ego, aber ein großer Sieg für die Wahrheitsfindung, Wobei die Geschichte dieses Ortes damit ja noch gar nicht zu Ende war, oder?
Naja, das ist der vielleicht noch wichtigere Teil dieser Anekdote. Die Datierung dieses Ortes ist danach noch mehrmals wie ein Flummi hin und her gesprungen.
Ach krass, wie das?
In den 1970er Jahren übernahm ein Forscher namens Benno Rothenberg die Analyse dieser Region. Er nutzte neue Methoden und kam zu einem völlig neuen Schluss.
Und der war?
Diese Minen stammen gar nicht aus der Zeit Salomos. Sie sind viel älter, also aus dem 14. bis 12. Jahrhundert vor Christus.
Warte, das ist doch die Zeit von Mose, oder?
Ganz genau. Das ist die Epoche, in der die Bibel den Auszug aus Ägypten verortet. Salomo war damit also komplett aus dem Spiel.
Was wiederum bedeutete, dass die Geschichtsbücher schon wieder neu geschrieben werden mussten. Wahnsinn.
Und sie wurden sogar noch ein weiteres Mal umgeschrieben.
Nein?
Doch. 1981 trat ein Gelehrter namens Jay Bimson auf den Plan. Er überprüfte diese damals brandneuen Radiokarbon-Datierungen, die Rothenberg genutzt hatte.
Und er fand einen Fehler?
Er argumentierte zumindest, dass die Daten falsch interpretiert wurden. Laut Bimson deuten sie sehr wohl auf eine massive Aktivität im 10. Jahrhundert hin.
Also genau zu der Zeit, in der Salomo regierte? Wir sind wieder am Anfang.
Genau. Das Pendel schwang wieder zurück.
Wenn ich das höre, da muss ich jetzt wirklich mal den Advocatus Diaboli spielen.
Nur zu.
Wenn ein einziges Gebäude heute Salomos Industriekomplex ist, morgen dann ein paar verrottete Holzbalken aus der Zeit des Mose,
ja,
und übermorgen dann doch wieder Salomos kleine Kupferschmelze, macht das die Archäologie als Wissenschaft nicht völlig unzuverlässig?
Das ist eine sehr berechtigte Skepsis.
Warum sollten wir überhaupt noch auf die nächste Ausgrabungsmeldung vertrauen?
Diese Skepsis beruht auf einem Missverständnis darüber, wie diese Wissenschaft eigentlich funktioniert. Archäologie liefert nämlich keine endgültigen Beweise.
Sondern?
Sie liefert immer nur Indizien, die interpretiert werden müssen. Dr. Venneu betont in seinen Vorlesungen stark, dass wirklich jede archäologische Schlussfolgerung vorläufig ist.
Also immer nur eine Momentaufnahme des Wissens.
Genau. Sie gilt nur so lange, bis ein neuer Fund auftaucht. Oder eine neue Technologie, wie etwa eine verfeinerte C14-Datierung, die alten Daten in ein neues Licht rückt.
Es ist also ein ständiger Prozess der Annäherung an die Wahrheit.
Ein sehr mühsamer Prozess, ja.
Und dieser Prozess wird ja auch öffentlich und teils extrem emotional ausgetragen. Dr. Venneu erwähnt da in seinen Notizen diese Fachzeitschriften, die sich fast wie Krimis lesen.
Oh ja, die Debatten dort können extrem hitzig werden. Zeitschriften wie die Biblical Archaeology Review, oft einfach BAR abgekürzt, haben das Thema wirklich massentauglich gemacht.
Die haben ja auch Bilder drin und so, oder?
Ja, die sind voll mit Hochglanzfotos und sehr streitbaren Artikeln. Die BAR vertritt dabei oft eine etwas konservativere Sicht auf die biblischen Texte.
Und die Gegenseite?
Publikationen wie der Biblical Archaeologist oder akademischere Fachjournale sind oft viel technischer. Da nehmen Forscher unterschiedliche theologische oder säkulare Positionen ein.
Und da fliegen dann die Fetzen.
In diesen Magazinen bekriegen sich Gelehrte regelrecht über die Interpretation von kleinsten Tonscherben.
Wenn sich Archäologen aber schon bei ein paar Löchern in einer Wand so gewaltig irren können, wie extrem muss die Fehlerquote dann erst sein, wenn sie versuchen, gleich eine ganze antike Stadt zu finden?
Exponentiell höher. Die Identifikation von biblischen Orten ist ein absolutes Minenfeld.
Hast du da ein Beispiel aus der Quelle?
Nehmen wir das Beispiel Ai. Laut dem Buch Josua war das eine sehr bedeutende Stadt, die von den Israeliten bei der Eroberung Kanaans zerstört wurde.
Okay, und hat man die gefunden?
Archäologen haben den Hügel, den sie geografisch für Ai hielten, extrem gründlich ausgegraben. Und das Ergebnis?
Lass mich raten, nichts.
Richtig. In der späten Bronzezeit, also zur Zeit von Josua, war dieser Ort komplett menschenleer.
Wahnsinn.
Es gab dort nicht einmal ein Zelt, geschweige denn eine befestigte Stadt, die man hätte erobern können.
Was für jemanden, der den biblischen Bericht als rein historischen Fakt betrachtet, natürlich ein massives Problem darstellt.
Es zwingt die Forschung auf jeden Fall zu Erklärungen. Eine Theorie lautet zum Beispiel, die Bibel beschreibt eigentlich die Eroberung der Nachbarstadt Bethel.
Und die Geschichte wurde dann nur falsch zugeordnet.
Genau, dass die Erzählung später fälschlicherweise auf die Ruinen von Ai übertragen wurde.
Das klingt nach einer sehr literarischen Lösung.
Ist es auch. Aber Dr. Venneu weist auf eine viel pragmatischere Lösung hin, die in der Archäologie erstaunlich oft übersehen wird.
Nämlich?
Wir graben vielleicht einfach am falschen Hügel.
Ach, komm. Echt?
Ja, Wenn man die antike Geographie auch nur um wenige Kilometer falsch interpretiert, gräbt man eine völlig irrelevante Siedlung aus und zieht daraus dann gigantische historische Schlüsse.
Das ist ja verrückt.
Dasselbe passierte beim Tel Heschbon, einem Ort aus dem 4. Buch Mose. Weder Archäologen noch Literaturkritiker fanden dort Hinweise auf eine Besiedlung in der relevanten Epoche.
Warte, bevor wir da weitergehen, wir müssen kurz klären, was in diesem Kontext mit Literaturkritik gemeint ist.
Sehr guter Punkt.
Für die meisten von uns klingt das nämlich, als würde jemand in der Zeitung eine Rezension über den neuesten Bestseller schreiben.
Ja, das Wort ist da etwas irreführend. In der Theologie und Historik meint Literaturkritik die analytische Untersuchung der antiken Texte selbst.
Also, die schauen sich an, wie der Text entstanden ist?
Genau.
Diese Forscher fragen, wer hat diesen Text eigentlich geschrieben? Wann wurde er geschrieben? Aus welchen noch älteren Quellen wurde er vielleicht zusammenkopiert?
Verstehe.
Oft gehen diese Forscher davon aus, dass die biblischen Geschichten eben nicht von Augenzeugen stammen, sondern Jahrhunderte später von Redakteuren zusammengestellt wurden.
Die dann ihre eigenen politischen oder religiösen Agenten hatten, nehme ich an.
Richtig. Und beim Tel Heschbon waren sich diese Literaturkritiker und die grabenden Archäologen völlig einig. Die Geschichte aus der Bibel kann so nicht stimmen.
In Vanneus Notizen gibt es dazu einen Gedanken, der mich wirklich, also der hat mich fast aus der Bahn geworfen.
Welchen meinst du?
Er zitiert da einen Autor, der im Grunde sagt,
einen Spaten in die Erde zu stechen und ein 15-Fuß-Quadrat auf einem Schutthügel auszugraben, erfordert genauso viele subjektive Werturteile wie das Analysieren eines antiken Gedichts.
Ja, das Zitat kenne ich.
Ich meine, physischen Dreck abzutragen ist doch etwas völlig Handfestes. Wie kann das genauso subjektiv sein wie eine Textanalyse?
Stell dir vor, du stehst auf einem riesigen Hügel.
Ja?
Und der besteht aus den übereinander gestapelten Ruinen von 20 verschiedenen antiken Epochen.
Okay, ich stehe da mit meinem Spaten.
Du kannst unmöglich den ganzen Hügel abtragen. Das würde Jahrzehnte dauern und Millionen kosten. Also wählst du ein 15-Fuß-Quadrat aus.
Und fange an zu graben.
Aber Moment, das ist schon deine erste subjektive Entscheidung. Warum gräbst du genau hier und nicht 10 Meter weiter links?
Ah, okay, ja. Dann fängst du an. Archäologie ist in ihrer Natur extrem destruktiv. Du zerstörst die Schichten, während du sie abträgst.
Stimmt. Ich kann sie ja nicht wieder genauso hinlegen.
Eben. Du musst in Echtzeit entscheiden, ist diese Aschenschicht hier das brutale Ende der Bronzezeit? Oder war das nur der Überrest eines lokalen Lagerfeuers von ein paar Hirten?
Und ist diese Tonscherbe ein wichtiges Indiz oder einfach nur antiker Müll?
Exakt. Der Archäologe ist ein menschlicher Filter.
Das heißt, er sieht eigentlich nur das, was er durch seine eigene Brille sehen kann.
Der Autor des Zitats bringt es perfekt auf den Punkt. Würden wir 100 verschiedene Archäologenteams nacheinander denselben Hügel ausgraben lassen, was physisch unmöglich ist?
Weil er beim ersten Mal ja zerstört wird?
Richtig. Aber würden wir es tun, bekämen wir wahrscheinlich 100 verschiedene Interpretationen der Geschichte dieser Stadt.
Weil jeder etwas anderes für wichtig hält.
Genau. Die Vorannahmen, die akademische Schule und sogar die tagesaktuelle Laune des Grabungsleiters fließen direkt in die Datensammlung ein.
Wenn also das Identifizieren einer einfachen Wand schwierig ist und das Finden einer Stadt so ein subjektives Minenfeld ist,
ja,
dann bereitet das ja die Bühne für das ultimative historische Drama. Wir verlassen jetzt nämlich mal die Steine und widmen uns den Menschen.
Oh, jetzt wird's brisant.
Die wohl größte und hitzigste Debatte in der biblischen Geschichte dreht sich um die Patriarchen, also Abraham, Isaak und Jakob. Gab es die wirklich?
Das ist der absolute Wendepunkt in der antiken Literatur. Wenn du das Buch Genesis liest, hast du am Anfang diese gewaltigen universellen Themen.
Also die Schöpfung, Adam und Eva, die Sintflut, den Kurmbau zu Babel.
Genau, es geht um die ganze Menschheit. Aber dann, plötzlich, in Kapitel 11, Vers 27, summt die Kamera extrem nah heran.
Wie in einem Film.
Der Fokus verengt sich dramatisch auf einen einzigen Mann, Terach, und seinen Sohn Abraham. Ab hier ist es quasi nur noch die Geschichte einer einzigen Nomadenfamilie.
Und genau hier spaltete sich die wissenschaftliche Welt dann in zwei völlig unversöhnliche Lager, oder?
Ja, richtig. Eines dieser Lager wurde maßgeblich von Julius Wellhausen geprägt. Er war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sozusagen der König der Minimalisten.
Was genau hat der behauptet?
Wellhausen prägte die Sichtweise, dass diese Patriarchen schlichtweg niemals existiert haben. Er nannte die Erzählungen eine glorifizierte Fata Morgana.
Also alles nur erfunden? Ich wurde. Besagte, dass diese Geschichten nicht um 2000 vor Christus von echten Nomaden erlebt wurden.
Sondern,
dass sie erst fast 1500 Jahre später, während des babylonischen Exils der Israeliten, frei erfunden wurden.
Also ein Volk in einer massiven Krise erfindet sich eine glorreiche Vorgeschichte, um irgendwie Identität zu stiften.
Genau das. Wellhausen glaubte, dass die Autoren aus dieser Exilszeit einfach ihre eigene Kultur, ihre eigenen Gesetze und ihre Ideale unbewusst in eine ferne Vergangenheit projiziert haben.
Die Patriarchen waren für ihn also nur legendäre Personifikationen von Stämmen. Keine Individuen aus Fleisch und Blut.
Richtig, reine literarische Figuren. Aber da hakt es doch. Wenn diese Figuren wirklich nur reine Propaganda-Erfindungen einer viel späteren Zeit wären, dann macht doch ihr Charakter gar keinen Sinn.
Wie meinst du das?
Ja, wenn ich mir einen glorreichen Gründer für mein Volk ausdenke, dann schreibe ich doch einen strahlenden Helden.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Aber Abraham lügt, er gibt seine Frau als seine Schwester aus, nur um seine eigene Haut zu retten. Und Jakob ist ein chronischer Betrüger, der seinen Bruder um das Erbe bringt.
Das sind definitiv keine makellosen Vorbilder.
Eben. Für ein traumatisiertes Volk im Exil ist das doch seltsam. Warum sollten spätere Autoren ihre mühsam erfundenen Helden so fehlbar und schwach machen?
Das ist ein brillanter literarischer Einwand. Und genau aus solchen Gründen gab es massiven Gegenwind gegen Wellhausen.
Von wem kam der?
Einer der prominentesten Verteidiger der Historizität war John Bright, ein Schüler des legendären Archäologen William Albright. Bright vertrat die Position der Maximalisten.
Er sagte also, die gab es wirklich?
Ja. Er argumentierte, okay, die Texte wurden vielleicht später redigiert oder bearbeitet, aber der historische Kern ist Grund zur Liebe. Abraham, Isaak und Jakob waren echte historische Menschen.
Und da erzählt Dr. Fenoy in seiner Vorlesung diese fast schon absurde Anekdote, wie das Pendel in den 1970er Jahren plötzlich wieder zurückschwang.
Oh ja, die Geschichte mit T.L. Thompson.
Er saß da abends in einer ruhigen Universitätsbibliothek
und kam zufällig mit diesem unscheinbaren jungen Gelehrten ins Gespräch, der gerade aus Deutschland zurückgekehrt war. Eben dieser T.L. Thompson.
Der zu dieser Zeit offenbar in einem Wohnwagenpark lebte.
Genau. Er nutzte die Bibliothek, um an seiner Dissertation zu arbeiten. Und diese Dissertation sollte eine absolute Schockwelle auslösen.
Was stand da drin?
Thompson veröffentlichte das als Buch im Jahr 1974. Es stellte die akademische Welt auf den Kopf. Er griff John Bright frontal an und belebte Weilhausens radikale Skepsis neu.
Also wieder Team Vater Morgana.
Er ging sogar noch weiter. Thompson formulierte Sätze, die einschlugen wie eine Bombe. Er schrieb, dass Konzepte wie die Heilsgeschichte, also die theologische Idee, dass Gott in der realen Geschichte eingreift, schlichtweg nie stattgefunden haben.
Harte Worte für Theologen.
Definitiv. Für Thompson gab es keinen historischen Abraham. Punkt. Er war ein rein literarisches Konstrukt.
Wir haben also eine komplette Pattsituation.
Kann man so sagen.
Die einen sagen, reiner Mythos, alles viel später ausgedacht. Die anderen sagen, historische Realität, die waren echt. Wenn die Steine in Israel nicht eindeutig sprechen und der Text selbst in Frage gestellt wird, wie löst man so ein Problem?
Indem man die Nachbarn befragt.
Die Nachbarn.
Ja, man verlässt das geografische Israel und schaut, was im Rest des antiken Nahen Ostens im 2. Jahrtausend vor Christus passiert ist.
Okay, was haben die Nachbarn aufgeschrieben?
Genau hier traten plötzlich Funde ins Rampenlicht, die das Blatt für die Maximalisten massiv wendeten. Archive von zehntausenden Tontafeln, die das tägliche Leben zur Zeit der Patriarchen dokumentierten.
Da wird es wirklich interessant. Es geht ja also nicht um große Monumente oder Königsgräber, sondern um Alltagsdokumente.
Genau. Nehmen wir die Nussi-Texte aus dem 15. Jahrhundert vor Christus. Gefunden wurden die im heutigen Irak.
Und was steht da drin?
Diese Texte sind eine Goldmine für Rechtshistoriker. Sie beschreiben detailliert die Adoptions-, Ehe- und Erbschaftsgesetze dieser Epoche.
Und die Parallelen zur Bibel?
Die sind spektakulär. Wenn wir das Buch Genesis lesen, sehen wir Dinge, die uns heute völlig absurd erscheinen. Zum Beispiel gibt Abrahams Frau Sarah, als sie keine Kinder bekommt, ihrem Mann ihre Sklavin Hagar.
Ja, damit er mit ihr ein Kind zeugt. Aus unserer Sicht total bizarr.
Absolut. Und aus Sicht eines Lesers in der Exilzeit, also 1500 Jahre später wahrscheinlich auch. Aber in den Nuzi-Texten finden wir exakt dieses Gesetz.
Warte, das stand da schwarz auf weiß in den Verträgen?
Ja. Dort ist vertraglich festgelegt, dass eine kinderlose Ehefrau verpflichtet ist, ihrem Ehemann eine Sklavin als Ersatzmutter zur Verfügung zu stellen.
Das ist ja ein Hammer.
und wir finden noch weitere Parallelen, etwa wie ein Segen kurz vor dem Tod rechtlich bindend als Testament mündlich weitergegeben wurde.
Ah, exakt so wie Isaak den betrügerischen Jakob segnet.
Genau, und er kann es danach nicht mehr rückgängig machen, selbst als er den Betrug bemerkt. Diese spezifischen Gesetze waren im späteren Israel der Exilszeit völlig unbekannt.
Das heißt, ein Autor aus dem Exil hätte sich diese extrem spezifischen Gesetze gar nicht ausdenken können, weil sie zu seiner Zeit längst vergessen waren.
Genau, das ist das Argument von John Bright.
Das ist ein gigantisches Indiz. Und es gab ja noch andere Textfunde, oder?
Ja, die Mari-Texte aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, gefunden am Euphrat, sind ebenfalls entscheidend.
Was haben die beigesteuert?
Sie dokumentieren Ortsnamen wie Nahor, die in der Genesis ganz beiläufig als Heimat der Patriarchen erwähnt werden. Und sie zeigen Bräuche wie das Lesen von Tierlebern, um die Zukunft vorherzusagen.
Passt genau in das Bild dieser Nomadenkultur, oder?
Exakt. Und dann haben wir noch die Eblar-Texte aus dem 24. Jahrhundert vor Christus in Syrien. Ein riesiges Archiv von rund 17.000 Keilschrifttafeln.
Wahnsinnige Menge.
Die Veröffentlichung wurde da leider durch politisches Drama extrem behindert. Die damalige syrische Regierung wollte nicht, dass man zu viele Verbindungen zur israelitischen Frühgeschichte zieht.
Was an sich ja schon Bände spricht.
Allerdings. Aber diese Eblar-Texte lieferten dann einen der faszinierendsten linguistischen Beweise überhaupt. Dr. Vannoy zitiert hier wieder John Bright.
Und das ist mein absoluter Lieblingspunkt in dieser ganzen Recherche. Es geht um die Namen, richtig?
Genau. Bright hat eine brillante linguistische Analyse durchgeführt. Wenn man sich die Namen der Patriarchen ansieht, also Abraham, Isaak, Jakob, Benjamin,
ja,
dann stellt man fest, dass diese Art der Namensbildung in den Tontafeln der mittleren Bronzezeit extrem populär war. Im 2. Jahrtausend vor Christus hießen viele Menschen so. Es entsprach dem damaligen Amoriter-Dialekt.
Das ist ja so, also stell dir vor, als würdest du auf dem Dachboden deines Großvaters ein verstaubtes Tagebuch finden.
Okay.
Du öffnest es und alle Leute darin heißen Kevin, Dennis, Jennifer und Stephanie.
Schönes Bild.
Selbst wenn gar kein Datum auf dem Buchdeckel steht, weißt du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das Ding wurde in den späten 80ern oder frühen 90ern geschrieben.
Ganz genau so ist es.
Du würdest dir das ja nicht ausdenken, wenn du heute im Jahr 2026 einen historischen Roman schreibst, es sei denn, du wärst ein extrem guter Historiker.
Eben. Und kein Schreiber im babylonischen Exil hat seine Kinder mehr Abraham oder Jakob genannt. Diese Namen waren zu der Zeit völlig aus der Mode, fast schon archaisch.
Es wäre, als würden wir heute massenhaft Babys nach Figuren aus dem Nibelungenlied benennen, Giselher oder so.
Ein perfekter Vergleich. Und was noch dazu kommt, im späteren historischen Israel tauchen diese Patriarchennamen bei gewöhnlichen Menschen so gut wie nie wieder auf. Erst sehr viel später wurden sie wieder populär.
Die Namenstypen passen also wie ein Maßanzug in diese frühe Zeit.
Nahtlos, präzise und exklusiv in die Kultur des 2. Jahrtausends vor Christus, wie Bright schlussfolgert. Das beweist zwar nicht zwingend, dass der Mann namens Abraham aus der Genesis genau der Abraham ist, von dem die Tontafeln berichten.
Logisch, es gab viele Kevins.
Genau. Aber es beweist zweifelsfrei, dass diese Erzählungen nicht Jahrhunderte später aus der Luft gegriffen wurden. Sie atmen die Luft und Kultur ihrer vorgegebenen Epoche.
Ein späterer Fälscher oder Redakteur hätte diesen Detailgrad niemals authentisch rekonstruieren können.
Völlig unmöglich. Er hatte ja keine archäologischen Archive zur Verfügung.
Das ändert die Perspektive auf diese alten Texte komplett. Wenn wir heute all diese Puzzleteile zusammenlegen, von dem verrotteten Holzbalken im Wüstenwind bis hin zu den Sklavengesetzen in mesopotamischen Tontafeln, was bedeutet das eigentlich alles?
Eine gute Frage.
Für mich, also wenn du das nächste Mal ein Geschichtsbuch aufschlägst, ist die größte Lektion: historisches Wissen ist niemals statisch. Es atmet, es lebt, es wird ständig herausgefordert.
Dem stimme ich voll zu.
Wir dürfen den fertigen, sauberen Grafiken in Dokumentationen einfach nicht blind vertrauen. Denn hinter jedem Strich auf einer antiken Landkarte steht ein Mensch, der in einem 15-Fuß-Quadrat eine stark subjektive Entscheidung getroffen hat.
Absolut. Und ich möchte dir zum Schluss noch diesen einen Gedanken mitgeben, der weit über die biblische Archäologie hinausgeht.
Ich bin gespannt.
Wir haben heute gesehen, wie das Verständnis einer jahrtausendealten Kupfermine durch eine verfeinerte Datierungsmethode über Nacht auf den Kopf gestellt wurde.
Ja.
Wir haben gesehen, wie die angebliche Erfindung der Patriarchen durch ein paar tausend verstaubte Keilschrifttafeln aus dem Irak widerlegt wurde.
Das war ein echter Wendepunkt.
Stell dir also mal vor, wenn sich unser Wissen über die Vergangenheit so rasant und fundamental ändern kann, sobald wir nur etwas tiefer graben, welche scheinbar unumstößliche, absolut sicheren historischen Wahrheiten unserer eigenen Zeit werden wohl schon morgen durch eine einzige, zufällige Entdeckung völlig umgeschrieben werden müssen.
Oh wow, das ist eine Frage, die einem wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen kann, aber auf die beste erdenkliche Art und Weise.
Das hoffe ich.
Danke, dass du uns heute auf dieser Spurensuche in die tiefen Schichten der Vergangenheit begleitet hast. Bleib skeptisch, bleib neugierig und vergiss nie, dass jedes Puzzleteil vielleicht ganz anders herumgehört. Bis zum nächsten Mal.